Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin von Bunte. Und heute sprechen wir über eine der größten Musikikonen der Welt, Sängerin Cher. Doch ihr Leben sah nicht immer so glamourös aus. Sie hat ein ganz schön bewegtes Leben hinter sich. Und genau darüber will ich heute im Podcast mit meiner lieben Kollegin Stefanie Göttmann-Fuchs sprechen. Bevor wir aber auf ihre Höhen und Tiefen eingehen, wollen wir euch einen Einblick in die Veranstaltung des Jahres geben, und zwar den Bambi. Lilly und ich waren wieder live am Red Carpet und haben für euch die Stimmung eingefangen und mit dem ein oder anderen Promi geredet. Werbung. Bunte Spotlight.
Wie schon vergangene Woche angekündigt, stehen Babsi und ich am Red Carpet des wichtigsten Medienpreises Deutschlands, nämlich dem Bambi. Es wird eine Nacht voller Glamour und großer Emotionen. Ich glaube, dessen können wir uns sicher sein. Und vielleicht wird auch das ein oder andere Tanzbein geschwungen. Babsi, auf wen oder was freust du dich denn heute am meisten?
Ja, ich habe einen Favorit. Ich freue mich natürlich auf Musikikone Cher und natürlich auch auf die Kaulitz-Brüder und Heidi Klum. Also heute haben wir wirklich die A-Klasse versammelt. Und es geht langsam los. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Bei mir steigt langsam die Aufregung. Die ersten Promis kommen an. Das erste Blitzgewitter geht los.
Genau, ich habe schon Reinhold Messner gesehen in Begleitung mit seiner Frau. Sie sehen sehr schick aus. Gar nicht in Wanderstiefeln unterwegs.
Sondern, ganz klassisch.
Sondern natürlich halten auch sie den Dresscode ein. Black Tie Galaabend. Und das ist ihnen gut gelungen im Anzug.
Ich freue mich.
Und im Kleid.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die erste glitzernde Robe. Wir wissen ja, die Promis lieben Paillettenkleider. Jetzt gerade ist Model-Ikone Heidi Klum angekommen. Sie steht bei unseren Social-Kolleginnen. Sie trägt eine richtig coole, ja so Meerjungfrauen-Silhouette-mäßig Kleid, ne? In schwarz.
Ja, sie zieht eine lange Schleppe hinter sich her. Ich bin immer gespannt, was Heidi trägt, weil es erzählt auch immer eine Geschichte. Und jetzt ist es so ein melancholischer Abendtraum, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Sie sieht wunderschön aus. Und ja, ich muss auch echt sagen, ich finde es cool, dass Heidi jetzt wieder so oft in Deutschland ist. Wir hatten sie ja irgendwie so ein bisschen an Amerika verloren und jetzt ist sie wieder back.
Babsi, wie ich sehe, hat eine sehr gute Bekannte nun den roten Teppich betreten. Viviane Gebhardt sieht auch sehr toll aus. Ein richtiger Federtraum, den sie da trägt. Ich bin gespannt, was sie dir erzählt, woher der tolle Fummel ist und wie sie den Tag heute so erlebt hat und worauf sie sich freut.
Ja. Gerade haben wir noch über dich gesprochen. Jetzt stehst du vor uns, liebe Viviane. Erzähl mal, was trägst du heute?
Ich habe heute ein Kleid, was komplett mit Federn besetzt ist. Blau-schwarzen Federn von Acris. Und habe dazu auch die passenden Federschuhe.
Die ich liebe übrigens.
Ja, die liebe ich auch. Und ich muss die irgendwie schaffen zu behalten, weil der Look ist natürlich geliehen. Aber die Schuhe möchte ich behalten, weil die sehen auch bestimmt zu einer Jeans so cool aus. Und sind tatsächlich auch relativ bequem, obwohl sie extrem hoch sind.
Du siehst mega aus. Erzähl ganz kurz, du bist ja heute auch ein bisschen beruflich ganz schön eingespannt hier noch. Ja. Wie bereitest du dich denn auf sowas vor heute?
Oh, also ich habe heute Mittag so ein bisschen an meiner Begrüßungsrede geschrieben, die auch ein paar Mal gerade in der Maske durchgegangen. Der Druck ist natürlich groß, wenn man vor 900 Leuten aus derselben Branche moderiert. Das finde ich fast schlimmer als vor 900 Gästen, die nichts mit Film und Fernsehen zu tun haben. Aber ja, ich freue mich. Ich habe ja einen easy Job. Ich darf Hallo sagen und die gute Stimmung schon mal in den Raum bringen. Und dann darf ich ja auch die Verleihung sehen, wie alle anderen Gäste auch. Und das wird toll.
Ja, ganz viel Spaß heute.
Danke dir.
Du wirst es natürlich rocken, ist ja klar. Da kommt Riccardo Simonetti. Riccardo, erzähl erst mal, was ist dein tolles Outfit?
Mein Outfit ist von Karl Lagerfeld, Head to Toe, inklusive Tasche. Und ich hatte heute mal Lust auf so einen glamourösen Office-Look. Deswegen trage ich eine Krawatte, die konnte ich aber selber nicht binden, weil ich das irgendwie nicht drauf habe. Und dann habe ich einen netten Mann im Hotel gefragt, ob er das für mich machen kann. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht.
Erzähl mal, du bist ja in eine neue Wohnung mit deinem Mann gezogen.
Ja.
Wie sieht's denn aus mit Einrichten, Auspacken, alles?
Eigentlich ganz gut. Also ich würde sagen, das Gröbste ist geschafft. Ich mag es sehr maximalistisch. Deswegen brauchen wir noch so ein paar kleine Handgriffe, aber wir sind gut dabei.
Wenn du jetzt einen Bambi verleihen könntest, wem würdest du einen geben?
Cher. Tatsächlich war ich aber auch mal kurz im Raum, dass ich Cher heute Abend diesen Award geben soll. Ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht klappt, aber ich bin mir sicher, Cher zu sehen wird einfach ein Highlight sein. Ich liebe Cher und ich finde, sie hat diesen Bambi zu Recht absolut verdient. Viel Spaß euch noch.
Ja, viel
Schönen
Spaß
Abend.
Euch noch.
Ciao.
Tschüss.
Kate Blanchett ist da und auch sie trägt Federn. Also Viviane Gebhardt hatte vollkommen recht, dass das der Hit des Abends ist.
Da kommt Anna Ermakova. Anna trägt ein traumhaftes Kleid. Erstmal hallo.
Hi. Wie geht's?
Ja, erstmal, wie geht's dir?
Oh, bin ich total aufgeregt. Ich habe gesehen, Kate Blanchett auf der roten Teppich. Also erster wirklich cool Moment, dann check.
Sehr nice.
Ich würde auch sagen, dein Deutsch ist noch besser als letztes Jahr. Kann das sein?
Weiß ich nicht, aber danke schön.
Und woher ist dein Kleid? Ich erinnere mich, letztes Jahr hat deine Mutter, glaube ich, das Kleid gemacht, oder?
Ja, dieses Jahr, das ist Sandra Roths Vintage. Aber meine Mama hatte gemacht der Korsett.
Wenn du jetzt persönlich den Bambi verleihen könntest, kann eine Freundin sein, kann deine Mama sein, kann jeder sein. Wem würdest du den Bambi geben?
Ich glaube, meine Oma. Meine Oma für mich ist alles. Sie ist, she showed me how to be the most positive person. Und bin ich sehr dankbar, that I have her in my life.
Dann einen ganz schönen Abend dir und danke, dass du hier wieder Stopp gemacht hast.
Vielen, vielen Dank. Schönen Abend.
Jetzt ist leider gerade Tom Kaulitz ganz heimlich an uns vorbeigehuscht, aber sein Bruder Bill weiß natürlich, wie man den Auftritt hinlegt und er sieht, ich weiß gar nicht, wie er aussieht, ich kann es gar nicht beschreiben.
Man muss wirklich erstmal sagen, es staut sich gerade alles um Bill Kaulitz. Er wird noch flankiert von seinen Tokyo-Hotel-Kollegen Georg und Gustav. Und es gibt gar kein Weiterkommen für ihn, weil alle Fotografen wollen natürlich jetzt ein Foto von ihm haben. Und er hat auch wieder den Abend genutzt, um für eine Überraschung zu sorgen. Es ist eine Frisur, die ich so an Bill noch nicht gesehen habe.
Nee, so Fukuhila-Style. Fukuhila,
80er-Jahre-Rock vom Mallet jetzt zum Fukuhila. Ich finde, es ist eine sehr tolle Überraschung.
Absolut.
Liebe Babsi, ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Es ist nämlich etwas eingetreten, worauf wir sehr gehofft hatten. Beschreibe uns mal, wer gerade an uns vorbeigelaufen ist.
Ja, Sängerin Yvonne Katterfeld, aber nicht alleine, sondern mit ihrem neuen Freund. Und es ist, glaube ich, der erste öffentliche Red Carpet-Auftritt. Man hat die beiden ja noch nie gesehen. Sie hat sich auch noch nie zu ihrer Liebe geäußert. Man weiß ja auch, glaube ich, schon, wer es ist, oder?
Er heißt Adam von Mack und ich glaube, dieser Auftritt wird heute Abend noch für einigen Gesprächsstoff sorgen.
Absolut. Leider hatte sie keine Zeit zum Reden. Sie trug ja aber so was ganz Cooles, Modernes, Schlichtes mit so Sidecuts.
Herr
halt,
Siegel!
Stopp! Halt! Halt. Sein Look ist famos.
Famos,
tell mir,
ja, bitte.
Tell mir alles.
Bitte, ja. Steht drauf, ist mein Statement-Checker. Choose your words wisely. In Zeiten wie diesen muss man ein bisschen darauf achten, wie man die Worte wählt. Nicht, dass man sie nicht sagen darf. Man darf ja alles sagen. Das hat man jetzt hinter uns die ganze Zeit. Aber die Worte, die man spricht, die kann man ein bisschen sehr wisely wählen. Mit Empathie, mit Zuwendung und ein bisschen ruhiger miteinander umgehen. Das ist mein Wunsch.
Das ist ein sehr schönes Statement. Aber hast du das extra anfertigen lassen?
Das
oder?
Ist ein Künstler aus New York, der das macht. So ein Pop-Up-Ding. Dann habe ich das gefunden.
Cool. Und
es hat mich gefunden.
Gibt es einen Gast, auf den du dich heute freust?
Es ist, von vorn bis hinten ist Bambi immer eine geile Show. Das muss man mal so sagen. Und wenn heute Cate Blanchett da ist, ist Cate Blanchett da. Ist kein Ding. Ich freue mich auf Hazel Brugger mehr, muss ich sagen.
Verstehe ich sehr.
Also das ist schon auch ziemlich cool, was die Frau gemacht hat oder macht. Und auf Kollegen, die so herumschwirren, die man jahrelang nicht gesehen hat, ein Familientreffen.
Und da ist die Musikikone Cher, hat den roten Teppich betreten und die Leute flippen völlig aus.
Sie hat wirklich den richtigen Moment erwischt. Sie kann wirklich jetzt erwarten, dass sie hier freie Bahn hat und alle Aufmerksamkeit auf ihr liegt. Denn die meisten Gäste sind schon im Verleihungsraum. Ja, jetzt ist sie gerade hier an uns vorbeigeschiebt und ich kann gar nicht glauben, wie viel Energie diese Frau ausstrahlt, oder?
Absolut.
Und ich glaube, Cher hat heute noch genug zu tun und wir sehen es ihr mal nach, dass sie keine Zeit für uns hat.
Ja, und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Sie ist eine Frau, die mehr Leben gelebt hat als andere in drei. Eine Ikone, die sich immer wieder neu erfunden hat, musikalisch, optisch und emotional. Die Rede ist natürlich von Cher. Sie ist nicht nur ein Popphänomen, sie ist ein kulturelles Ereignis. Und kürzlich hat sie einen Bambi bekommen. Und genau deshalb werfen wir heute einen Blick auf ihr Leben, aber auch hinter die schillernde Fassade, auf ihre Liebe, ihre Erfolge und die ganz großen Dramen. Das alles mache ich mit meiner lieben Kollegin Stefanie Göttmann-Fuchs. Die hat sie nämlich zum großen Interview getroffen. Erstmal, Steffi, schön, dass du wieder bei uns bist.
Danke, liebe Barbara. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und du hast sie so treffend gleich beschrieben. Ganz tolle Einleitung.
Ja, ich meine, wenn wir es nicht schon davor gewesen wären, dann spätestens nach dem Bambi Fans von ihr. Sie war aus meiner Sicht schon der Star des Abends und Man hat sie ja früher schon immer gedacht, wenn man sie auf Fotos gesehen hat, aber jetzt auch nochmal in live. 79 Jahre ist diese Frau.
Unglaublich.
Und sie sieht wirklich 30 oder 40 Jahre jünger aus. Eigentlich mag ich das ja immer nicht so, wenn man zu älteren Frauen sagt, ah, sie sieht jünger aus, sie nicht. Aber man muss es bei ihr einfach sagen. Sie ist eine Granate, sie hat eine ganz besondere Aura. Wie hast du sie denn an diesem Abend erlebt?
Ich habe mich natürlich total gefreut auf sie. Und als sie dann kam, dann hatte sie wirklich, sie hat diesen Teppich gleich so erhellt. Das muss man einfach irgendwie sagen. Ne? Sie hat natürlich ihre Entourage dabei gehabt. Sie war ja schon 2 Tage vorher nach München eingeflogen und war dann da. Aber sie hat so eine, diesen großen Auftritt und dabei so eine ganz bodenständige, nahbare Art. Also man denkt ja wieder, oh Gott, was wird die jetzt für eine Attitüde haben? Kann man dann nochmal hingehen? Und wie reagiert sie auf die ganzen Journalisten und auf die ganzen Kollegen? Entzückend. Ich sage einfach nur, wirklich reizend. Sie hat natürlich erstmal so ein bisschen die Lage gecheckt, muss man sagen, wie funktioniert das hier irgendwie alles? Und hat, glaube ich, fast gar nicht so damit gerechnet, dass die Leute so brutal auf sie abgehen einfach, ne, dass sie hat das so richtig genossen. Also es war fast so ein kleines, irgendwie schüchternes Lächeln, was sie dann ja auch auf dem Gesicht hatte, als ihr diese Ehrerbietung auch auf dem roten Teppich von den Fotografen und den Journalisten so entgegengebracht wurde, ne. Und dann auch danach, als sie mit ihrem Bambi eben rauskam und dann Interviews nochmal gegeben hat, ne. Also da war sie wirklich super süß, super nahbar und sehr emotional.
Ich fand auch, also ich finde natürlich strahlt sie sowas Dievenhaftes aus, aber sie ist ja auch einfach eine Diva, eine Ikone, aber gleichzeitig ist sie so warm und ich fand das auch so lustig. Eine Kollegin von mir hatte sie auch kurz am roten Teppich angesprochen und dann war sie so, honey, you know, honey. So, also so ganz lustig genau. Irgendwie, sie ist irgendwie so cool. Aber jetzt wurde sie ja als Legende ausgezeichnet. Wie empfindet sie das denn, diesen Status als Legende?
Ich glaube, die ganze Attitüde hat sie tatsächlich so ein bisschen abgelegt. Das war was, was natürlich Teil ihres Lebens war. Aber sie sagt jetzt auch bei uns im Interview, dass sie nicht morgens aufwacht und sich auf die Schulter klopft und sich im Spiegel anguckt und denkt, boah, bin ich so klasse, was bin ich nur für eine tolle Frau. Sondern das Erste, was sie eben macht, ist eben dieses Alltägliche, was uns auch denkt, boah, ich brauche jetzt erstmal eine Tasse Kaffee und wo ist eigentlich meine Yogamatte? Also dieses Thema, eine Legende zu sein, das hat sie lange genug angetrieben und es hat für sie so ein bisschen das Bewusstsein, dass sie auch ihre Fehler überstanden hat, dass sie aus denen gelernt hat, dass das, sage ich mal, das Learning ist von diesem Ruhm und diesem großen Leben, was sie hatte und dass es eben darum heute immer noch geht, dass man sie immer noch hört und ihr immer noch zuhört und dass das der Vorteil von Ruhm und einem Legendendasein sozusagen ist, dass man noch erhört wird.
Und das hast du jetzt auch vorhin schon angesprochen, sie hat trotzdem so was Bodenständiges, obwohl ja ihr Leben irgendwie auch aus viel Glamour besteht. Das war ja jetzt ihr zweiter Bambi. 2001 hat sie schon mal einen Bambi bekommen als Künstlerin international. War das jetzt trotzdem nochmal besonders für sie?
Absolut. Und das hat sie auch gesagt. Ne? Damals war das so, boah, ist das ein schöner Preis, weil es ist ja wirklich, die Trophäe ist ja allein schon ein super schöner Preis. Ne? Diesmal dachte sie, dieser Preis ist anders, weil sich natürlich der Kreis schließt, wenn du einmal als Künstlerin ausgezeichnet wirst und kommst jetzt als der Kategorie Legende zurück, dann schließt sich da natürlich was. Und es geht eben nicht mehr nur um Musik oder um Filme, es geht eben ums ganze Leben, was da gewertschätzt wird und ausgezeichnet wird. Und das ist natürlich auch ein Ausdruck davon, wie oft, das hast du schon angesprochen, wie oft sie sich neu erfunden hat. Ne? Also wir alle kennen Cher, wir kennen ihre Musik, wir kennen ihre Comebacks, wir kennen Teil ihrer Familiengeschichte. Und das alles fließt da ja mit rein und das hat die einfach wahnsinnig viel bedeutet.
Ja, es ist eine Reise, das hat sie ja auch in deinem Interview gesagt, wo wir sie jetzt alle daran, wo wir sie begleitet haben. Und das ist ja auch wirklich eine Reise, die hatte viele Höhen und Tiefen. Du hast auch vorhin schon ihre Fehler angesprochen, mit denen sie aber d'accord mittlerweile ist. Lass uns mal von vorne anfangen. Mhm. Also Cher wurde 1946 als Sherilyn Sakishin geboren. Und ihre Kindheit war wirklich das Gegenteil von Glamour. Sie wuchs in super armen Verhältnissen auf und auch sehr chaotischen Verhältnissen. Das hat sie auch ganz offen in ihrer Autobiografie geschrieben. Und vor allem ihre Eltern waren sehr schwierig. Die haben eine ganz toxische Beziehung geführt. Ihr Vater war drogenabhängig, kriminell, spielsüchtig. Er war eigentlich nie da. Er war immer wieder auf der Suche nach neuem Geld, was er irgendwie auftreiben konnte. Und ihre Mutter war auch quasi alleinerziehend. Und deswegen war Cher auch sogar eine Zeit lang in einem katholischen Kinderheim untergebracht, weil ihre Mutter einfach überhaupt kein Geld hatte, sie zu versorgen. Und sie hat dann auch manchmal ihre Mutter monatelang nicht gesehen.
es war, wie du es gesagt hast, ne? Also Cher hat einen wahnsinnig schwierigen Start ins Leben gehabt. Aber das war für sie immer ein Antrieb eigentlich, ein Katalysator. Sie wollte raus, sie wollte was erreichen, sie wollte jemand sein. Ne? Es gibt ja immer diese Geschichten, machst du es so ein bisschen wie deine Eltern, ist es eine, sag ich mal, eine Negativspirale, in der du gerätst und du führst ein Leben wie deine Eltern oder du willst dich davon befreien und es irgendwie besser machen. Und das war ihr Ziel. Aber auch da waren natürlich wahnsinnig viele Stolpersteine in ihr Leben, in ihren Weg gelegt worden, denn sie litt an Legasthenie, an Dyskalkulie und das alles zu einer Zeit, wo das ja noch gar keiner so richtig diagnostiziert war. Die ist einfach, kannst nicht lesen, du kannst nicht rechnen, du kannst nicht schreiben. Ne? Was natürlich auch dazu führte, die Noten waren schlecht, sie hat die Schule abgebrochen, ist mit 16 ohne Ausbildung, ohne wirklichen Schulabschluss in ihr Leben gestartet und wollte aber auch da, hat sie nie vergessen, ich will irgendwer sein, ich will irgendwas erreichen und wo schaffe ich das vielleicht am besten? Und da hat sie gesagt, ich gehe nach Los Angeles, ne, die Stadt der Träume. Und auch da hat sie klein angefangen mit Kellnern.
Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich 16 war, für mich unvorstellbar. Ich war ein Kind, ich wusste gar nichts vom Leben. Ich hätte mich das, glaube ich, nie getraut. Aber das zeigt auch schon wieder irgendwie diese Stärke, die sie ja in sich getragen hat. Und man muss ja dann sagen, im selben Jahr ist ja noch was sehr, sehr Wichtiges passiert. Und zwar ist Sonny Bono in ihr Leben getreten. Damals schon ja ein Singer-Songwriter und Produzent. Sie war, wie gesagt, 16, er 27. Also schon nochmal ein großer Unterschied, finde ich, vor allem in diesem Alter. Und es war auch nicht Liebe auf den ersten Blick. Die beiden haben sich kennengelernt. Sie hat in ihrem Buch auch darüber gescherzt, dass er sie am Anfang gar nicht mochte. Also er konnte sie gar nicht leiden. Aber irgendwann haben sie sich dann doch ineinander verliebt und ja, sind eine Beziehung eingegangen. Und sie haben dann auch 1964 geheiratet. Da war Cher dann 18 Jahre alt. Und nur ein Jahr später sind sie beruflich zusammen durchgestartet als Musikduo Sonny und Cher. Und zwar mit dem Song I Got You, Babe. Das war ja damals
Mega-Hit.
Mega-Hit. Und ab da waren sie eigentlich in den 60er, 70er Jahren das absolute Powerpaar, das Traumpaar. Sie waren mega erfolgreich. Sie hatten ja auch diverse Fernsehsendungen wie Sonny and Cher Comedy Hour oder The Sonny and Cher Show. Ja, und eigentlich dachte man, wow, die beiden haben sich gefunden. Aber hinter diesem ganzen Glamour sah es ja eigentlich nicht so rosig aus, oder?
Nee, absolut nicht. Und da ist es, sag ich mal, ist ja dann doch das, was man ja oft erlebt, dass man vielleicht doch Ähnlichkeiten oder Parallelen in der Beziehung zu den Eltern oft findet. Nämlich sie geriet in, sag ich mal, eine ähnlich toxische Beziehung, die ihre Eltern miteinander geführt haben. Und so war das auch mit Sonny. Sie hat es selber in ihrer Autobiografie ganz ausführlich beschrieben, wie kontrollsüchtig, herrschsüchtig, eifersüchtig und auch untreu ihr Mann eigentlich war. Ne? Er bestimmte, mit wem sie sprechen durfte, verbot ihr Kontakte zu Bandkollegen. Der ist ausgerastet, er hat ihre Tenniskleidung mal verbrannt, weil er eifersüchtig auf den Tennislehrer war. Also das war einfach ein wahnsinnig schwieriges Leben auch für sie, unter diesem Zwang zu stehen. Einmal hat man diesen totalen Erfolg und auch diese Liebe und dann kann man andererseits gar nicht miteinander klarkommen.
Ja, man ist ja auch gefangen irgendwie, ne?
Absolut. Und auch emotional hat er sie oft allein gelassen. Sie hat 3 Fehlgeburten erlitten, was ja ein Drama ist für eine Frau, ne? Das irgendwie durchzumachen, auf dem Wunsch, irgendwie ein gemeinsames Kind zu bekommen. Und erst 1969 ist sie dann zum ersten Mal Mutter geworden.
Genau, sie hat dann ein Mädchen bekommen, das muss man einmal erklären. Damals wurde sie Mutter einer Tochter namens Chastity, die jetzt aber heute als Mann lebt. Also es ist ihr Sohn jetzt, er heißt Jazz und er ist auch als Schauspieler und LGBTQ-Aktivist tätig. Und das war auch eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil auch der Sohn damals offen gesagt hat, für meine Mutter war das ganz schlimm, als ich meiner Mutter gesagt habe, A, ich bin lesbisch und B, ich möchte ein Mann werden. Ne? Also er hat auch gesagt, das war eine schwierige Zeit für mich und meine Mutter. Aber seine Mutter hat ihn da trotzdem dann immer wieder unterstützt, hat es akzeptiert. Und sie ist ja einer der bekanntesten LGBTQ+-Ikonen in unserer heutigen und
in
damaligen
in der Welt.
Zeit. Genau, ja. Und ja, eigentlich dachte man ja dann, das Kind könnte vielleicht doch noch vielleicht die Beziehung kitten. Aber es war nicht so. 1975 haben sie sich dann endgültig getrennt, Sonny Bono und Cher. Ja, und dann ging es aber relativ schnell. Sie hat dann den Sänger und Songwriter Greg Allman kennengelernt. Und mit dem hat sie dann 1976 einen zweiten Sohn bekommen, den Elijah Blue. Ja, und das ist so eine Geschichte. Ich glaube, unsere Hörer kennen die Geschichte wahrscheinlich noch am ehesten mit dem Sohn, weil sie sehr aktuell ist. Vor allem im letzten Jahr, in den letzten Jahren, hat ihr Sohn für viele Schlagzeilen gesorgt. Ihr Sohn kämpft wirklich schon seit
fast, glaube ich, 15 Jahren mit Drogenproblemen. Er war immer wieder im Entzug.
Ganz schwierige Geschichte.
Hat sich da versucht rauszukämpfen, ist wieder abgestürzt. Erst jetzt in diesem Jahr, also im Sommer, hatte er eine Überdosis, war im Krankenhaus. Also ganz, ganz schlimm alles. Und zuletzt war es ja auch ein langer Kampf vor Gericht, weil eigentlich wollte Cher die Vormundschaft für ihren Sohn haben, weil sie einfach Angst hatte um ihn, weil sie Angst hatte, dass er sein ganzes Geld für Drogen ausgibt. Mittlerweile haben sie sich aber privat geeinigt. Ich glaube, da wird noch einiges aber auf uns zukommen.
Denke ich auch.
Ja, auch hier ist das Verhältnis ein Auf und Ab zwischen den beiden. Wie ist es denn jetzt? Sie hat ja auch im Interview mit dir darüber gesprochen, wie sie jetzt zurückblickt. Bereut sie denn Dinge?
Sie sieht es eher, sage ich mal, entspannt. Ne? Sie sieht, dass vieles einfach, was im Leben passiert, zum Leben gehört und auch die Fehler einen zu dem Menschen machen, der man am Ende des Tages eben ist. Und so sieht sie auch das Treffen mit Sonny. Das sieht sie im Nachgang positiv. Ne? Das ist eines der prägendsten Momente ihres Lebens gewesen. Und sie ist auch überhaupt nicht der Typ, der Dinge bereut. Ne? Vieles gehört einfach dazu. Sie sagt, ich habe viele falsche Entscheidungen auch in ihrem Leben getroffen, aber eben auch viele richtige. Und vieles war auch wild einfach und unvernünftig. Ne? Aber sie würde nie irgendetwas ändern, weil all das sie eben zu der Person gemacht hat, die sie heute ist.
Ich glaube auch, alles hat seinen Grund. Und sie stand zwar vor vielen Herausforderungen, du hast es auch vorhin gesagt, sie hatte viele Stolpersteine im Leben, aber trotzdem hat sie es immer wieder geschafft, sich da rauszukämpfen. Und nicht nur das, sie hat sich, wie gesagt, immer wieder neu erfunden. Ich glaube, kein Künstler oder keine Künstlerin wurde so oft abgeschrieben wie sie. Mhm. Weil man kennt das ja selber, viele Künstler sind dann in den 70er, 80er Jahren Star, aber dann in den 2000ern kennt die eigentlich kein Mensch mehr. Aber nee, sie eben nicht. In den 80er und 90er Jahren hat sie auch nochmal ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Sie ist als Schauspielerin nochmal richtig durchgestartet. Und am Anfang, das hat sie auch in ihrer Autobiografie geschrieben, hat das so jeder ein bisschen belächelt. Ja, die Sängerin, die jetzt auch Schauspielerin werden will. Und sie hatte da mit vielen Widerständen zu kämpfen. Aber auch hier hat sie einfach performt. Sie hat einen Oscar bekommen,
ja,
als beste Hauptdarstellerin für den Film Moonstruck, also auf Deutsch Mondsüchtig, neben Nicolas Cage. Ja, und dann dachte man auf einmal, wow, okay, Cher kann alles. Wie hat sie das
und
zu dir
das
gesagt?
War eben, ja, und das war eben auch für sie, dass sie halt oft unterschätzt wurde, einfach auch im Leben. Ne? Das ist ja was, was viele Leute irgendwie kennen. Macht das nicht, oh, das geht alles schief und bleib, Schuster, bleib bei deinen Leisten,
ja,
sozusagen,
ja,
wie du es gesagt hast. Ne? Mach Musik und jetzt oh, Filmbusiness. Und dass sie da auch gesagt hat, du, man muss sich im Leben auch Dinge zutrauen und dann gucken einfach, was passiert. Ne? Und das war so für sie dieser Beweis, ich habe einen Oscar bekommen, ey Leute, ich kann das. Ne? Ich habe es mir selber, ich habe es mir zugetraut und wurde belohnt.
Und dann 1989 ist sie auch musikalisch wieder komplett zurückgekehrt. Ihr Song If I Could Turn Back Time wurde ja zu dem Hit und hat sie dann wirklich wieder an die Spitze der Charts katapultiert. Und das war dann eigentlich erst der Anfang von ihrer ja zweiten musikalischen Karriere in Anführungsstrichen. Sie hatte dann ihr 22. Studioalbum Believe nachgelegt, Ende der 90er.
Und Riesenerfolg.
Das ist auch der Song, mit dem ich jetzt in meinem Alter, mit dem Song verbinde ich einfach Cher, weil Believe, der Karaoke-Klassiker, der Party-Klassiker, jeder liebt Believe, jeder findet in diesem Song auch Hoffnung irgendwie.
Und jeder kann es mitsingen.
Ja,
ne?
Es ist einfach richtig, richtig cool. Und ja, da war sie eigentlich wieder ganz oben mit dabei. Und trotzdem hat sie 2002 dann ihre große Abschiedstournee angekündigt, die sie ja dann auch gemacht hat. Das war eine irre Tournee. Sie hatte, glaube ich, 325 Auftritte und hat, glaube ich, mit dieser Tour 250 Millionen US-Dollar verdient.
Crazy, was für Zahlen.
Also das waren wirklich Rekordeinnahmen. Ja, aber natürlich ist Cher immer noch da. Sie ist nicht verschwunden, sie hat noch viel vor. Bei Filmen jetzt war sie Teil, sie hat bei Mamma Mia mitgespielt. Sie will eigentlich auch noch an einem neuen Album arbeiten, das hat sie immer wieder gesagt. Aber bislang haben wir es noch nicht gehört oder bekommen. Mal schauen, was da noch passiert. Jetzt ist sie so erfolgreich und hat eigentlich alles in ihrem Leben erreicht. Hat sich denn ihre Auffassung von Erfolg und Ruhm verändert?
Absolut. Also früher war wirklich, wie das ja bei vielen Menschen ist, die in dieses Business starten oder auch, was man auch im eigenen Berufsleben vielleicht entdeckt. Ne? Dann will man irgendwo hin, man will gewisse Positionen erreichen und für Cher war damals Ruhm alles. Ne? Wo das Licht angeht, da war sie und da wollte sie irgendwie hin. Ne? Aber Ruhm macht natürlich ja auch was mit Menschen. Und das hat sie eben gemerkt, dass das zwar einerseits ein Werkzeug ist, was sie für sich nutzen kann. Ne? Es öffnet dir Türen überall hin auf der Welt, aber es ist eben auch ein gefährliches, weil du eine Überheblichkeit hast. Du kommst mit Sachen in Verbindung, vielleicht auch wie ihr Sohn, mit Drogen, Alkohol und so weiter, mit schwierigen Persönlichkeiten. Aber sie sieht es eben den Erfolg ihres Lebens heute darin, dass sie machen kann, was sie will und auch ihre Stimme, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, nutzen kann und ihren Ruhm für Dinge einsetzen kann, die heute einen ganz neuen Stellenwert in ihrem Leben haben.
Und das macht sie ja auch. Sie hat nämlich ein großes Herzensprojekt und zwar, das ist der Tierschutz. Sie hat die Organisation Free the Wild gegründet. Das war ja auch ein großes Thema in eurem Interview. Was hat sie denn dazu inspiriert?
Naja, es war eigentlich ein Elefant. Ne? Ein Elefant, der in Gefangenschaft lebte in Pakistan. Kavan heißt der Elefant. Das war ein Tier. Sie sah das Foto eigentlich im Internet. Dieser riesige, dieses mächtige, prachtvolle Tier. Aber der stand eben da und ganz alleine. Und er schwankte vor sich hin von einem Bein auf das andere, was viele ja Tiere in Gefangenschaft manchmal machen. Und es hat ihr das Herz gebrochen. Und sie konnte gar nicht darüber hinweg scrollen, ne, auf der Webseite. Ne, und hat sich das irgendwie angeschaut und dachte nur so, nee, ey, nicht mit mir. Also ich muss dafür was tun. Und wenn ich meinen Rumpf für was nutzen kann, dann auch vielleicht für sowas, ne? Und dann hat sie sich mit einem Bekannten getroffen, der eben schon mal in Afrika 300 Elefanten gerettet hat. Und dann hat sie den angerufen und hat gesagt, ey, wir müssen was machen, wir müssen diesen Elefanten retten. Hm? Und so ging das los. Und das war der Grundstein zu dieser Tierschutzinitiative Free the Wild. Und sie hat nicht nur Kavan schließlich gerettet. Ne? Das war ein Tier, was 8 Jahre lang einsam mitunter angekettet in diesem Zoo gelebt hat. Und da hat sie organisiert, dass der in eine andere Auffangstation nach Kambodscha kam. Und das denkt man jetzt so, das ist so ganz einfach, da ruft Cher irgendwie 3 Leute an und den Premierminister oder so. Aber das ist gar nicht so einfach, weil Tiere in unterschiedlichen Ländern ja auch unterschiedliche Stellenwerte einfach haben. Ne? Und man kriegt auch nicht einen 5 Tonnen schweren Elefanten einfach mal so leicht von A nach B transportiert. Das ist ja eine riesen Logistik, die da dahinter steckt. Ne? Und das hat sie gemacht. Und als sie vor diesem Elefanten dann irgendwie stand, ne, hat sie gemeint, das war einer der bewegendsten Momente ihres Lebens, diesem mächtigen Tier zuzugucken und zu sehen, wie sich die Augen erhellen und eigentlich anfangen zu leuchten.
Oh, oh Steffi. Ja. Steffi.
Boah, ich bin
da,
selber ganz
da
gerührt.
Werden meine Augen ja ganz feucht. Ja, aber es klingt so, als ob diese Arbeit wirklich ihr Leben verändert hat, oder?
Ist es auch, ne? Und sie beschäftigt es auch. Also sie hat dann wirklich einen Antrieb und es ist ja wirklich eine mitunter jahrelange Arbeit. Sie hat mir auch von einem Gorilla erzählt, der in Thailand in einer Art Einkaufszentrum gehalten wird und da die Leute eben so ein bisschen bespaßt. Und auch den versuchen sie zu befreien. Aber das ist irrsinnig schwierig, weil da bürokratische, politische Hürden und so weiter einfach überwunden werden müssen. Da kämpft sie seit Jahren darum. Sie sagt, es ist einfacher fast mitunter Kindern was Gutes zu tun als Wildtieren.
Ne? Ja, das kann ich verstehen. Jetzt ist sie 79, aber wie wir ja Cher erlebt haben, ist sie noch lange nicht am Ende ihrer Karriere und allgemein. Sie hat noch viel vor, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Man muss einmal erzählen, sie ist ja auch wieder frisch verliebt. Seit über 3 Jahren ist sie mit dem 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards zusammen. Mhm. Die Beziehung hat ja damals ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, weil klar, 40 Jahre. Aber
auch das passt halt zu ihrem Leben.
Das passt
zu ihr, ne?
And they stay strong. Also man sieht sie immer wieder Händchen haltend, ob auf dem roten Teppich oder in Restaurants. Und sie hat auch mal immer wieder in Interviews gesagt, ey, das macht so Spaß mit ihm. Ich habe eine gute Zeit mit ihm. Wieso nicht? Und da hat sie ja auch vollkommen recht. Aber was hat sie denn jetzt noch so für Pläne?
Naja, sie sagt natürlich, was bleibt von meinem Leben? Ne? Natürlich bleibt die Musik. Ne? Die werden wir noch in Jahrzehnten, werden wir Chers Lieder hören und mitsingen und auf die Lieder tanzen. Aber was ihr großer Herzenswunsch ist eigentlich, ne? Dass ihre Initiative Free the Wild, dass das weitergeführt wird. Auch nach ihrem Tod im Zweifel. Ne? Dass das in Erinnerung bleibt und dass sie eben, wenn die Menschen sich an sie erinnern, sich nicht nur eben an ihre Musik erinnern, sondern eben auch an das, was sie Gutes für den Planeten und Gutes für die Tiere getan hat. Und das ist, sage ich mal, dass man es später mal ihr nachsagt, sie hat ihren Ruhm genutzt, um etwas Gutes zu tun.
Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was sie zur Ikone macht. Nicht nur, wie gesagt, ihre Musik oder ihre Filme, sondern einfach ihr Herz, ihre Leidenschaft, ihr Engagement. Und wir sind immer noch total beseelt, dass wir sie getroffen haben, gesehen haben. Und es ist zwar nicht Cher, aber wer Chers Lieder liebt, kann ja auch die Cher-Show, das offizielle Musical von ihr sehen. Die gehen ja dann, glaube ich, auf große Tour durch Deutschland und Österreich. Vielleicht schaut Cher ja auch mal vorbei, man weiß es nicht.
Ich bestimmt.
Ja, es wäre ganz schön. Und erstmal jetzt danke, Steffi, dass du da warst und mit uns über diese wunderbare Frau gesprochen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Und bis ganz bald.
Unbedingt.
Werbung.
Stars und Sterne.
Yvonne Katterfeld schwebt gerade auf Wolke 7. Zum ersten Mal hat sie sich offiziell beim Bambi mit ihrem neuen Freund Adam von Mack gezeigt. Ein perfekter Moment, um in die Sterne zu schauen und zu prüfen, was das Universum in den kommenden Monaten in Sachen Harmonie und Liebe für sie bereithält. Yvonne wurde am 2. Dezember geboren und ist damit Schütze. Das Sternzeichen gilt als freiheitsliebend, intuitiv und warmherzig. Für Yvonne beginnt eine Phase, die astrologisch kaum besser sein könnte. Venus bildet mehrere kraftvolle Feuerkonstellationen, die besonders dem Schützenherz gut tun. Die Liebe zwischen ihr und Adam bekommt jetzt Tiefe, Stabilität und überraschend viel Leichtigkeit. Gespräche gelingen mühelos, gemeinsame Pläne entstehen wie von selbst. Eine typische Schütze-Signatur. Wenn es echt ist, fühlt es sich frei an. Schon jetzt zeigt sich auch eine neue Stabilität in ihrer Verbindung zu Adam. Zwischen Dezember und Februar öffnet Venus ein Fenster, das ideal ist, um Vertrauen zu stärken, über Zukunftspläne zu sprechen oder gemeinsame Projekte zu starten. Emotionale Offenheit fällt Yvonne in dieser Zeit leichter als sonst. Und das harmoniert hervorragend mit Adams ruhiger, geerdeter Energie. Wo sie Feuer mitbringt, bringt er Erdung. Ein astrologisch äußerst fruchtbares Duo. Neptun, der Planet der Inspiration, verstärkt zudem Yvonnes Kreativität in Liebesangelegenheiten. Sie könnte sich häufiger intuitiv geführt fühlen und Entscheidungen eher aus dem Bauch heraus treffen. Im Frühjahr zeigt Mars aber eine kurze Phase der Reibung an. Nicht gefährlich, aber ein Hinweis darauf, dass beruflicher Druck, Drehs oder musikalische Projekte sich jetzt bemerkbar machen könnten. Wichtig ist dann, nicht in den klassischen Schützereflex zu verfallen, also weglaufen oder alles gleichzeitig machen wollen. Stattdessen raten die Sterne zu sanfter Entschleunigung, bewusster Kommunikation und klaren Prioritäten. Unser kosmischer Tipp, liebe Yvonne, vertrau deiner Intuition und überdenk nicht deine Liebe zu Adam. Lass Nähe zu, du verlierst deine Freiheit nicht. Und je mehr du deine sonnige Schützenenergie zeigst, desto stabiler und glücklicher wird deine Beziehung. Das Universum steht auf deiner Seite und diese Liebe hat das Potenzial, weit über die Sterne hinaus zu strahlen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns unbedingt auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Vielleicht habt ihr ja Anregungen zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Ich freue mich erstmal auf nächste Woche. Ciao!
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.